Das Fernsehbild ist da. Die Leiter ist zu sehen. Und es wird wahrscheinlich nicht lange dauern und wir werden den Fuß des Astronauten beobachten können.
Und es ist sogar wirklich ein, wenn auch in schwachen Farben gehaltenes Farbbild.
Es fiel eben etwas aus der Kapsel. Ja, es wurde auch sogar gesagt, eben etwas wurde jettisoned, aber wir haben nicht ganz genau verstanden, was.
Vielleicht ein Abfallbeutel oder dergleichen.
Genau. Ein völlig neues Kamerasystem.
Ja, man erwartet ein viel klareres Fernsehbild als bisher, aber wir werden ja erst mal sehen, ob sich das auch tatsächlich für uns bewahrheitet. Zu uns kommt das Bild ja nun noch mal über einen Fernsehsatelliten.
Ja, ich darf dazu sagen, heute ist sogar der Tag mit dem für uns schlechtesten Bild, denn heute ist Madrid dran mit der kleinsten Antenne. Wir werden uns aber überraschen lassen.
Stowage Assembly. The assembly folds out and the camera is aimed out across the ladder.
Ich glaube, es ist doch ein ganz aufregendes Gefühl, eine Leiter auf den Mondboden ragen zu sehen, auf einem Mondboden, auf dem nun wirklich noch keines Menschenfuß gestanden hat an dieser Stelle. Und man wird gespannt sein, was sich der zunächst so wortkarge David Scott für einen Begrüßungsspruch für Frau Luna ausgedacht hat. Es ist ja schwer, in dieser Situation große Worte zu finden, aber es ist durchaus möglich, dass wir einen originellen oder einen gewichtigen Spruch hören werden.
Immer noch haben wir keine klare Bestätigung darüber, ob die Luke inzwischen auf ist, aber wir wissen ja aus früheren Apollo-Unternehmen, dass das dann manchmal ganz schnell geht. Wir sehen also gleichzeitig auf das Fernsehbild und warten auf den Astronautenstiefel, der sich an der Leiter zeigen muss.
Vielleicht sollte man ein kurzes Wort dazu sagen, wie kompliziert solch ein Kommunikationssystem diesmal ist. Und wenn man so exakte Fernsehbilder haben will, es sind ja miteinander zu verbinden, die beiden Astronauten untereinander. Dann das Auto auf dem Mond mit dem Hintergrund, mit der Mondkäse. Dann schließlich diese Beteiligten alle zusammen mit drei Stationen auf der Erde, die ihre Nachrichten weiter nach Houston geben. Und diese drei Stationen sind Goldstone, Canberra und Madrid.
Pardon. Wollte ich nur sagen, da arbeitet man also im Augenblick mit dem Art Flaschenzug, den die Astronauten haben, zum Hereinhieben.
Der Astronaut kommt!
Jetzt sieht man den Stiefel auf dem Fernseher.
Jetzt glaube ich, dass wir jemals bei einem Ausstieg hatten.
Das kann man sagen, man sieht den roten Streifen am linken Bein.
Man sieht sogar die Reflexion der Mondlandschaft auf dem Helm des Astronauten.
Er hat sich mit einem schnellen Sprung von der Leiter heruntergelassen. Sehr sicher, er steht, jetzt hat er die Leiter losgelassen.
Er steht frei, ja.
Und schaut sich um.
14.30 Uhr.
Ja.
Und 14.30 Uhr und
der siebente Mensch hat den Boden des Mondes betreten. Er sieht wieder aus, wie als sei er unter Wasser. Wir werden jetzt einen Augenblick unterbrechen für die Nachrichten und dann werden wir uns wieder melden, denn wir nehmen an, dass dann auch der zweite Astronaut ausgestiegen sein wird.
Es ist 14.30 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vor wenigen Minuten haben die beiden amerikanischen Astronauten Scott und Irwin in der Mondlandefähre Falcon mit den direkten Vorbereitungen für ihren ersten Ausstieg und die anschließende erste von insgesamt drei Erkundungsfahrten mit dem elektrisch betriebenen Mondauto Rover begonnen. Um 14.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit leiteten sie in Falcon den Druckausgleich. Und Irwin werden als siebenter und achter. Bei ihren drei Ausflügen auf dem Mond werden sie mit Hilfe des Mondautos, das zum ersten Mal eingesetzt wird, rund 36 Kilometer zurücklegen. Dabei sollen sie sich aus Sicherheitsgründen nicht weiter als 7,6 Kilometer von ihrer Landefähre entfernen. Die Raumfahrer sollen bei ihren Exkursionen eine Forschungsstation errichten, Bodenproben einsammeln und fotografische Aufnahmen von den Mondformationen machen. Rias setzt im Anschluss an die Nachrichten die Direktberichterstattung über die Ereignisse auf dem Mond. Das zweite deutsche Fernsehen hat.
Und er wird ja wohl auch benutzt werden, um dann das Rover herauszuziehen, Herr Rotzimmer.
Das wird geschehen, aber etwas sehr Interessantes wurde eben gesagt, dass die Fähre am Rande eines Kraters steht und bei der Landung das untere Triebwerk sozusagen den Rand eines Kraters radiert hat. Es wird also später sehr interessant sein, zu sehen, wie der Boden unter der Fähre aussieht. Vielleicht steht sie sogar mit einem Bein.
Ein Bein soll direkt auf dem Rand stehen. Und das Erste, was Scott übrigens tat, war, um die Fähre herumzugehen und zu sagen, dass dieses Mondauto in gutem Zustand sei, sofern er das von außen jetzt sehen kann, jedenfalls unbeschädigt durch die Landung. Er steigt noch mal ein wenig die Treppe hinauf. Man erkennt ihn sehr gut daran, dass er eben um das linke Bein einen roten Streifen hat und dadurch unterscheidbar ist von Irwin.
Die Kamera ist ein wenig verwinkelt, deswegen erscheint das Bild auf dem Schirm schief. Man müsste also eigentlich den Kopf nach rechts neigen, um die einigermaßen richtigen Verhältnisse zu haben. Dave Scott ist also noch einmal zurückgegangen in die Kapsel, um Irwin einige Anweisungen zu geben. Jetzt kommt er wieder herunter.
Und es müsste jetzt auch Jim Irwin aussteigen.
Nach kurzer Zeit zweifellos, denn sie wollen ja beide gemeinsam den Rover entfalten, obwohl es theoretisch von einem Mann möglich ist. Vielleicht sollte man an dieser Stelle etwas Selbstkritik treiben. Wir haben ja gestern Abend uns nach der Landung gefragt, war
jetzt
das Routine?
Jetzt kommt Jim Irwin die Leiter herunter und er hüpft auch von Stufe zu Stufe wie unter Wasser eigentlich. Es ist ja diese eigenartigen Schwerkraftverhältnisse. Langsam die Bewegung. Auch er ist jetzt auf dem Boden des Mondes.
Der achte Mensch.
Und er hat genauso wie Scott eigentlich den ersten Sprung gleich mit einem Ansatz gewagt. Früher haben die Astronauten doch noch sehr lange im Tellerfuß gestanden und erst probiert, wie sie sich dort bewegen können. Diesmal war das also richtig ein Sprung ins kalte Wasser und gleich standen sie und hüpften herum und probierten aus, wie sie ihr Gleichgewicht halten können.
Das wollte ich gerade vorhin erwähnen. Wir haben gestern gesagt, naja, sie sind gelandet. Aber jetzt sieht man hier Bilder, die aufregend sind. Und so verlagern sich ein wenig die Schwerpunkte. Früher war es das Aufsetzen. Heute sind es die wirklich faszinierenden Bilder, die man beim Ausstieg bei der ersten Aktivität sieht. Und der Mensch ist doch wohl mit dem Monde sehr vertraut, wenn man diese Aufnahmen hier so beobachtet.
Also die erste Inspektion der Landestelle und des Fahrzeuges, um zu untersuchen, ob irgendwelche Schädigungen bei der Landung eingetreten sind. Und wahrscheinlich wird auch in Kürze die Entnahme der ersten Gesteinsprobe erfolgen, die immer in einem Teflonsack geborgen wird, damit im Falle eines Notstarts die Astronauten jedenfalls etwas Mondgestein zur Erde mitbringen können.
Das Bild enthält relativ wenig Fremdfarben. Auch das ist erfreulich. Was man vom Monde sieht, sieht ein wenig weißgrau aus. Das stimmt ja etwa mit den Farbwerten überein. Auch der rote Streifen ist relativ gut zu erkennen und unberufen. Toi, toi, toi. Bisher ist es ein wirklich gutes und ein besseres Farbfernsehbild als bei allen anderen Fernsehübertragungen. Jetzt wird mit der Kamera gearbeitet oder der Astronaut bewegt sich unmittelbar vor der Kamera vorbei. Es ist schwer zu diagnostizieren.
Genau, jetzt geht es um die Sammlung dieser Gesteinsproben, von denen wir eben sprachen.
Die sogenannten Notproben, die vorläufig verstaut werden.
Da muss man sich also vorstellen, dass der Astronaut einen langen Besenstiel, könnte man sagen, in der Hand hat, an dessen Ende ein ziehharmonikaartig faltbarer Teflonsack sich befindet, vorne mit einer Art Greifeisen. Er schabt damit über den Boden und Gestein und Staub kommt gleich in den Sack.
Irwin hat eben genau beschrieben, was für einen Stein er aufgehoben hat.
Übrigens,
als erste Probe.
Ein fantastisches Fernsehbild, so Nahaufnahmen. Wir haben also fast Brust- und Profilaufnahmen des Astronauten eben gesehen. Auch in der unmittelbaren Nähe hat das Bild eine bestechende Schärfe.
Schon ist das Contingency Sample, also diese Notfallsgesteinsprobe, untergebracht und verstaut. Diese Aufgabe ist bereits erfüllt. Jetzt können Sie an die eigentlichen Montagearbeiten, kann man sagen, gehen.
An das Freisetzen des Rovers, also das ja eigentlich als Nummer 1 auf dem Programmpunkt steht.
Wir möchten hoffen, dass Sie für dieses Manöver, das Herausziehen des Autos, die Kamera vielleicht ein bisschen justieren können.
Hier kann man sehr gut den Überlebens- oder Versorgungstornister sehen. Wunderbar ist er jetzt im Bild. Sie sehen oben den Aufsatz, der den kleinen Sender enthält, mit dem der Astronaut über einen weiteren Sender in der Kapsel mit Houston sprechen kann. Der untere Teil enthält dann die Atemluft, den Sauerstoff zur Druckerhaltung und die Kühlflüssigkeit für den Raumanzug selbst.
Es ist atemberaubend.
Ich glaube, ein so gutes Fernsehbild vom Mond haben wir überhaupt noch nicht gehabt.
Also es wird immer wieder an der Kamera operiert, aber ich weiß nicht, ob das unfreiwillig geschieht oder ob es Absicht ist.
Jetzt sehen wir den Schatten.
Den Schatten. Ja,
den Schatten des Mondlandefahrzeuges, des Falken.
Ganz deutlich auf dem Umrisse. Ja, und man sieht die Antennen sogar extra und man sieht die Leiter.
Ja, auch die Sprachkommunikation ist ja also wunderbar. Man kann es also hervorragend verstehen, was gesprochen wird. Und
im Augenblick justiert man und zeigt uns...
Ja, oh ja, fabelhaft. Man sieht einen der Astronauten, nicht zu genau zu erkennen, wen in einiger Entfernung vom Falken, von der Mondfähre stehen. Aber schon verschwindet er wieder. Die Kamera wird weitergerichtet.
Ich nehme an, Horst Eifler, man möchte unbedingt der Bodenstation den Berghorizont zeigen, so
ja,
sieht
genau,
es nämlich im
Augenblick aus. Da waren ja eben schon mal wie schemenhaft die Hadley-Apenninen zu sehen.
Ja, dort sieht man eine Erhebung.
Und in der Tat kann man jetzt bestätigen, was Gott gesagt hat.
Es scheint so, als wolle Scott uns eine Art Rundblick gewähren, als ginge er weiter den Horizont ab und der sieht doch eher flach aus. Jetzt
wunderbare
sieht man
Bilder.
Fabelhafte Gebirgszüge.
Und aber wirklich, sie sind ja überein mit den Zeichnungen, die wir gesehen haben.
Man sieht den St. George Krater, das ist der ganz zweifellos, der sich am Abhang des Gebirges befindet. Und in der Tat wirkt das viel sanfter und abgerundeter, als man es sich hier vorgestellt hat.
Hier eine Nahaufnahme des Mondbodens in der unmittelbaren Nähe der Kamera.
Wir
mit ganz kleinen Meteoritenkraterchen, könnte man sagen.
Wir müssen uns ja daran erinnern, dass er mit der Kamera sehr vorsichtig hantieren muss, immer die direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und deshalb kommen mitunter wahrscheinlich diese ruckartigen Bewegungen zustande.
Interessant ist aber doch trotzdem, obwohl hier alles ein bisschen weicher und runder erscheint, wie genau man sich nach den vorhandenen Zeichnungen und Fotografien doch schon orientieren kann bei einem richtigen Blick der Kamera. So genau wusste man doch über dieses Landungsgebiet schon vorher durch Vorerkundigungen Bescheid. Jetzt kommt die Fähre ins Bild. Die Kamera muss also weggetragen worden sein von der Fähre in einiger Entfernung.
Ganz deutlich ist das goldige Geglitzer der Folie zu sehen, mit der die Fähre, das heißt im Grunde genommen die Landestufe unten und die Beine, umwickelt sind. Auch das ja ein Schutz gegen Sonneneinstrahlung, gegen kleine Meteoriteneinschläge und dergleichen.
Der Hintergrund ist faszinierend, obwohl das Bild manchmal nicht stillsteht, aber es sieht also wirklich aus, als ob man im Gebirge ist.
Jim Irwin, wurde gesagt, lädt im Augenblick die 16mm Kamera mit den Filmen.
Ja, ein bisschen knattert es in der Sprechverbindung und ähnlich zuckt es auch im Fernsehbild. Die Übertragung muss also an irgendeiner Stelle eine atmosphärische Störung bekommen, offenbar vielleicht sogar eher erst auf der Erde, bei der Erdübertragung.
Das ist sehr wahrscheinlich, so sieht es eigentlich auch aus, denn es wird auch gesagt, in the overall signal, das heißt also, wie Sie sagten, Sprache und Bild, man sieht es parallel. Und es kann durchaus sein, dass ein Gewitter in der Gegend von Madrid...
Im Augenblick ist das Bild wieder ruhiger geworden. Man sieht hier rechts einen der Astronauten. Im Augenblick können wir nicht sagen, wer es ist. Aber noch ist das Bild nicht stabilisiert.
Ja, es ist ein Prassen auf der Sprechfunkverbindung und das ist fast identisch mit dem Zucken des Fernsehbildes.
Immer wieder finde ich erstaunlich, wie groß dieser Mondlander ist. Als Ganzes gesehen ist er ja eigentlich so groß wie ein kleines Haus.
Oh ja.
Und umso verwunderlicher ist es, dass trotzdem die Astronauten in der Kabine, zumal wenn sie ihre Raumanzüge anhaben, so wenig Platz haben.
Ja. Ja, wenn man daneben steht, dann gewinnt man erst die richtigen Perspektiven. Das Bild ist stabil. Aha, die Kamera wird jetzt so postiert, dass man das Ausladen des Rover, der Mondlandefähre, sehen kann.
Das dürfte an dieser rechten, rechts zu sehenden großen hellen Platte sein. Da ist also dieser Vorrats- oder Stauraum, in dem das Rover zusammengeklappt steht. Und es ist ja ganz erstaunlich, auf welche kleinen Maße dieses Fahrzeug zusammengefaltet ist, nämlich nur ungefähr 1,8 mal 1,5 Meter, mit den Beinen innen eingeschlagen.
Nun, das scheint auf der halbwegs sonnenabgewandten Seite zu sein. Ein Teil der Astronauten ist im Schatten. Das Sonnenlicht kommt nur indirekt jetzt auf.
Ja, Irwin steigt die Leiter noch einmal empor. während Scott sich ganz offensichtlich an diesem Stauraum des Autos beschäftigt. Das Bild ist jetzt nicht ganz so hell wie vorher, aber doch sehr gut kann man erkennen, wie beide Astronauten sich an der Fähre bewegen. Es ist genau dieser viereckige Kasten zu sehen, der Deckel sozusagen, hinter dem das Mondauto liegt. Und es ist ein einziges Strick, an dem zu ziehen ist. Und dann faltet sich dieser Kasten auf und das Mondauto kommt herausgerollt, wenn die Räder aufgeklappt sind.
Wir wollen nicht hoffen, dass er irgendwie erst den Schlüssel für den Kasten holen muss, um das Auto freizusetzen. Aber es sieht ja doch schon so aus, als wenn man relativ weit in den Vorbereitungen ist. Es wird ja auch bereits dort gezogen. Also auch dieses ist wieder, was die Amerikaner ein perfektes Stück von 100.000 Exemplaren gibt. Eine Sache, an der man zieht an zwei Seiten und dann entfaltet sich die ganze Instrumentensammlung oder hier in diesem Falle das ganze Auto.
Es gibt ja solche Klappbilder, in denen man, aus denen man eine Postkarte aufklappt.
Ja, mit Houston, dass das also die vorgeschriebene Position ist, dass Irwin also oben stehen muss, während Scott das Auto faltet. Er muss also gewissermaßen von oben vermutlich Assistenz geben, ihm einige Hinweise geben. Dass
jetzt zieht Scott an dem Strick.
Go ahead, es wurde gesagt, es geht also los. Oben sieht man Irwin, der offenbar irgendeinen Gegendruck ausübt. Und jetzt müsste sich jedes eine
Man sollte das bei dieser Gelegenheit erwähnen, wenn wir von diesem herrlichen, herausklappbaren Auto sprechen, dass überhaupt ein solches Manöver wie diese Mondlandung samt ihren Experimenten und auch die vorherangegangenen ja eigentlich eben nicht denkbar sind ohne eine ganz breit ausgefaltete Technologie, die eben über alle Hilfsmittel und Erfahrungen verfügt. Und wenn man manchmal über die Riesensummen staunt, die dieses Unternehmen kostet, dann darf man nie vergessen, dass das gleichzeitig eine Entwicklungssumme ist für eine Unzahl von technologischen Erfindungen und Neuerungen.
Und dass jetzt auch selbst in diesem Augenblick bei der Mondlandung eine gewaltige Technologie in den Vereinigten Staaten ständig hinter diesem Unternehmen steht. Denn Apollo 15 ist natürlich mit einigen zwischen 60 und 100 Computern in verbunden, in Universitäten, in Forschungsstätten, die augenblicklich auf Befehl von Houston bestimmte Rechenaufgaben übernehmen können.
Ich kann mir vorstellen, dass man in der Sowjetunion zumindest in führenden Kreisen genauso am Fernsehbild hängt, denn das Auto interessiert Ost und West. Ich habe es in Seattle erlebt, wie die Sowjets es geradezu hätten gerne auseinandergenommen, von allen Seiten beklopften und bestaunten, und sie werden wahrscheinlich die paar Eigenschaften genauso gerne
sehen. Herr Rutzimmer, das erinnert ja daran, dass Sie das Mondauto während der COSPAR-Tagung in Seattle sehen konnten zum ersten Mal. Sind Sie denn auch darin gefahren oder haben Sie es fahren gesehen?
Ich habe es leider nicht fahren sehen. Es war ein sogenanntes ANG-Modell. Ich habe es allerdings in Manövrierfähigkeit gesehen, die Steuerfähigkeit der einzelnen Räder. Da es aber in einer Halle untergebracht war, hat man also keine großen Fahrübungen mit ihm durchgeführt. Wir sehen das Band, es wird immer weiter gezogen.
Das ist also dieses ziemlich komplizierte Flaschenzugsystem.
Jetzt hat sich, wenn ich mich irre, die Klappe schon gelöst.
Ja.
Man sieht, dass sie sich bewegt.
Die Astronauten arbeiten außerordentlich konzentriert.
Ganz langsam öffnet sie sich. Man zieht das sicherlich nicht gewaltsam und sehr schnell auf, sondern
vielleicht sieht man immer wieder die Zugleine sich bewegen.
Es ist also fantastisch, das Auto ist herausgefahren.
Da kommt es.
Und die Räder sind sofort aufgeklappt.
Man muss also tatsächlich erst einmal Luft holen, um das also zu verkraften, wenn man es sieht.
Es sind ja sehr riesige, unförmige Räder.
Und selbstverständlich nicht aus Gummi, sie würden ja in der Sonne auf dem Mond schmelzen, sondern aus einem Geflecht aus Klavierseitendraht, ganz zweifellos die teuersten Räder der Welt.
Sie haben dann noch sogar eine Auflage aus Titanmetall, so eine Art Profil, und das dürfte auch nicht ganz billig sein.
Immerhin interessant, dass um die Jahrhundertwende in Deutschland, als man mit dem Ballon noch nicht so glücklich war, versucht wurde, solche Drahträder zu konstruieren. Und die NASA hat sich schon vor Jahren alte deutsche Entwürfe kommen lassen, um an ihnen zu erproben, wie man ein solches Metallrad eigentlich machen könnte.
Übrigens, das haben die Sowjets auch getan zum Luno Hot. Sie haben auch alte deutsche Patente benutzt, jetzt wird mir erst klar.
Scott zieht jetzt weiter an der Klappe und langsam kommen die Räder, die vorne jetzt über der Klappe heraushängen, unförmig und dick. und die ja besonders überraschend waren, als sie herausklappten, weil man aus dieser kleinen Klappe nicht erwartete, also solche Riesenräder herauskommen zu sehen. Es poppte sozusagen wie ein Springaufmännchen, Stehaufmännchen da heraus. Sie kommen jetzt langsam dem Mondboden näher.
Langsam senken sich die Räder. Ja.
Die senken sich langsam, die Astronauten müssen sehr hart arbeiten, ja. Offenbar.
Immer wieder blitzt wie eine silberne Schlange die eine das eine Zugseil im Schein der Sonne.
Na, die Räder durften jetzt schon auf dem Boden sein.
Berühren, ja, die Vorderräder zumindest. Oder Hinterräder.
Man sieht übrigens jetzt schon die Fernsehkamera, die auf dem Auto montiert ist. Und jetzt rollt.
Vorsicht, es sieht ja fast so aus, als würde es umfallen könnte.
Es sah eben schon so aus, als ob es rollte, als ob es gezogen wurde, aber bereits auf den eigenen Rädern rollte. Also das, was man da vorne sieht, ist meines Erachtens die Farbfernsehkamera, die ja unmittelbar neben den Sitzen ist, oder vor den Sitzen ist sogar.
Ich glaube, das ist eine besonders kritische Situation, jetzt hier das letzte Stück. Wahrscheinlich,
ja.
Denn
ob das wohl, ja. Herr Rotzimmer, selbst wenn Sie jetzt, ich nehme an, Sie vermuten, weil die Räder ausrollen und dann plumpst das so.
Genau.
Aber ich nehme doch an, dass das Gefährt außer Sturz gesichert ist. Denn
es
kann ja doch große Hindernisse überwinden. Es kann ja bei Spalten fahren. Und ja. Es soll so besonders gut gefedert sein, dass die Astronauten selber von solchen Hindernissen gar nichts merken sollen.
Es ist ja zum Durchfahren von Kratern gedacht, Steigungen bis zu 25 Grad nimmt die Sonne los.
Das müsste Irwin sein, den wir da sehen, der jetzt offenbar wieder mit den hinteren Zugseilen beschäftigt ist und sie wahrscheinlich losmacht von dem Mondauto. Ja, er hat ein Zugseil in der Hand. Oben, man kann das schlecht erkennen, ist der Galgen, an dem diese beiden Zugseile hängen. Wundervoll, wie das Seil in dieser weichen Bewegung.
Und langsam senken sich auch die Hinterräder. Das wird mit einer, tatsächlich wie in einem Flaschenzug,
ja,
langsam
einem Flaschenzug
abwärts gelassen.
Tja, jetzt sieht es so aus, als stünde das Auto auf dem Boden, auch mit den Hinterrädern.
Noch ist das linke Hinterrad, also hier auf dem Bild ganz rechts außen, nicht ganz klar zu sehen, ob es sich auch entfaltet hat oder ob es noch etwas beigeklappt ist. Die Astronauten sind jedenfalls ganz munterer Stimmung. Es fliegen sogar Scherze zwischen Houston und David Scott und James Irwin hin und her.
Ja, nun müssen sie ja die Sitze aufklappen, wurde eben gesagt. Denn nicht alles klappt nun von selber auf. Man muss einiges auch noch mit der Hand tun.
120 Stunden und 25 Minuten sind seit dem Start in Cape Kennedy vergangen. Wir berichten direkt von der Landung und von den Aktivitäten der amerikanischen Astronauten von Apollo 15 auf dem Mond. Am Mikrofon Horst Eifler, Harald Zimmer und Ruprecht Kurzrock. Meine Damen und Herren, wir werden natürlich auch innerhalb des folgenden Programms uns melden, sowie es wieder von neuen wichtigen Dingen zu berichten gibt. Für den Augenblick möchte ich die heutige Rundschau am Mittag verabschieden. Redakteur war Peter Winkler, Toningenieur Hans Münzberg, bis 14 Uhr moderierte Götz Klaren. Wir melden uns also mit der Apollo 15 Berichterstattung laufend an diesem Nachmittag weiter. Ja, meine Damen und Herren, das Mondauto hat sich bereits in Bewegung gesetzt. Die Fahrt des ersten Außenbordmanövers, die Fahrt zur Hedley-Rille, hat begonnen. Interessanterweise wird man vermutlich eine Station auslassen bei dieser Fahrt. Und intensiv wird zwischen der Bodenstation und den Astronauten ein Vergleich der Formationen ausgetauscht. Man beschreibt, wo man ist, man vergleicht Winkelmessungen, die man durchführt und versucht, einzelne Formationen, Checkpunkte im Gelände aufzufinden und zu vergleichen. Man hat ja auch eine Zeitskala, nach der man sich orientieren muss. Und man ist ja etwas 25 Minuten hinter der Zeit. Es ist also möglich, dass diese Traverse ein ganz klein wenig modifiziert wird.
Ja, man war in Houston der Meinung, dass man an diesem ersten Haltepunkt, der sich direkt an der Hedley-Rille, an diesem Canyon befindet, vorbeifahren solle. Man würde ja dann auch weiterfinden zum St. Georg-Krater, denn der ist gut zu sehen. Und man hörte auch einmal die Stimme von Dave Scott, der, wenn ich mich nicht irre, eine Angabe der Geschwindigkeit machte. Wenn er sagte 10 Kilometer, dann war damit gemeint 10 Stundenkilometer, habe man jetzt drauf. Und das ist, glaube ich, die Höchstgeschwindigkeit, die dieses Fahrzeug erreichen kann. Und
Die Höchstgeschwindigkeit liegt etwas höher, sie liegt bei 16 Stundenkilometern, aber die wird man vermutlich bei diesem ganzen Unternehmen kaum je wählen wollen.
16.30 Uhr, hier ist Rias Berlin. Guten Tag, meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die beiden amerikanischen Astronauten Scott und Irwin, die sich seit rund 2 Stunden als 7. und 8. Mensch auf dem Boden des Mondes aufhalten, befinden sich zurzeit auf ihrer ersten rund 7,9 Kilometer langen Erkundungsfahrt in ihrem von 2 Elektrobatterien getriebenen Mond-Jeep Rover. Die Raumfahrer hat zuvor die Farbfernsehkamera und die Rundantenne auf das Mondauto montiert. Beide werden jetzt von der Bodenkontrollstation in Houston ferngesteuert. Scott und Irwin sollen auf ihrer ersten Exkursion, für die eine Dauer von rund 7 Stunden geplant ist, in der Hauptsache geologische Untersuchungen durchführen. Sie sind mittlerweile gegenüber ihrem ursprünglichen Zeitplan etwas in Verzug geraten. Apollo 15 Kommandant Scott hatte gegen 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Mondfähre verlassen, nachdem er zuvor die automatische Farbfernsehkamera von Falcon in Gang gesetzt hatte. Vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern in aller Welt wurden die Ereignisse auf dem Erdtrabanten in bisher unbekannter Deutlichkeit übertragen. Nach den ersten Probeschritten im zentimeterhohen Mondstaub sagte Scott, es sehe sehr interessant aus. Er fügte hinzu, die Fähre einschließlich des mitgeführten Geländewagens sei in ausgezeichnetem Zustand. Rund 5 Minuten später betrat auch der Landefähre-Pilot Irwin den Mondboden. Unmittelbar danach begannen die beiden Raumfahrer mit ihren Vorbereitungen für die rund 7-stündige Erkundungsfahrt mit dem erstmals eingesetzten elektrisch betriebenen Mondauto Rover. Zuvor hatten sie Steine und andere Bodenproben eingesammelt, um bei einem vorzeitigen Abbruch der Exkursion wenigstens einige wissenschaftliche Unterlagen in Händen zu haben. Anschließend stellten die beiden Raumfahrer mehrere Fernsehkameras auf. Gegen 15.10 Uhr zogen sie den Mondjeep, der zusammengeklappt im Abstiegsteil der Fähre mitgeführt worden war, heraus und machten ihn auf dem etwa um 10 Grad geneigten Landegelände fahrbereit. Scott und Irwin starteten sofort zur ersten kurzen Probefahrt auf dem Erdtrabanten. Scott meldete nach Houston, ein Messinstrument habe angezeigt, eine der beiden Autobatterien sei ohne Spannung. Die Bodenkontrollstation beruhigte die beiden Raumfahrer mit dem Hinweis, es handle sich dabei vermutlich nur um einen Defekt im Armaturenteil des Mondautos.
Jordanien ist von der Konferenz Arabisch, dass wir sie...
You're going to, that's right. That's the difference, yeah. We're going by the map for a nominal landing on the target point. Remember, they're about 300 or 400 meters off to the northeast.
Die Zahlenangaben, die wir hören, das sind Entfernungen in nautischen Meilen, Entfernungen von rund 3 nautischen Meilen, das sind 6,4 Kilometer, die man jetzt etwa zurückgelegt hat. Es ist für uns immer schwierig, in diese Maße umzudenken. Man ist nahe der ersten Station, bei der man also bald halten wird, die Fernsehkamera aktivieren wird. Aber vielleicht ein ganz kurzes Wort zurück zur Hadley-Rille. Wir haben ja erwartet, dass das ein V-förmiger Graben ist, aber es sieht also so aus, dass die Hadley-Rille etwa plan ist. Ich möchte sie fast mit einem Kanal vergleichen. 200 Meter weit am Boden, sehr glatt und vereinzelt, liegen dort ein paar Felsblöcke herum. Eigentlich ein ganz anderes Bild, als man es sich normalerweise gemacht hat. Und es ist immer wieder verblüffend, mit welcher Plastizität diese Männer, die ja Luftwaffeningenieure sind, hartgesottene Techniker hier geologische Formationen beschreiben. Man könnte die Augen zumachen und dieses Bild geistig rekapitulieren.
Aber ab und zu gibt es auch eine lyrische Äußerung, wie eben von Dave Scott, der sagte, Mann, oh Mann, was für ein großartiges Panorama. 23 Minuten sind Sie jetzt im Mondauto unterwegs.
Und Sie nähern sich jetzt dem Ellbogenkrater. So heißt ein Krater, der an einer Windung dieser Hadley-Rille, dieses Canyons liegt. Also sozusagen am Ellenbogen, an dem Gelenk dieses Kraters, dieser Rille. Und Sie wollen an diesem Krater zum ersten Mal dann Station machen. Sie sind, glaube ich, noch 300 oder 400 Meter weg, so schätzt man, von diesem Punkt, an dem zum ersten Mal Rast gemacht wird, und dann müsste es auch wieder ein Bild von der Gegend geben, denn dann können sie die Antenne ausrichten und die Kamera auf dem Wagen abfahren. Es ist interessant, wie Scott beschreibt, wie sie am Rand dieses Canyons entlang gefahren sind und wie dort aufgeworfenes Material sich häuft entlang der Rille. Und sie haben dann auch beschrieben, wie schön und plastisch der St. Georgskrater auf sie zukommt. Er hat beschrieben einzelne am Wege liegende Krater und ab und zu hörte man sie aufschreien. Hups, machten sie. Dann war es also besonders hart gewesen in der Fahrt. 10 Stundenkilometer scheinen auf diesem unwegsamen Gelände doch ein ganz flottes Tempo zu sein.
Wie interessant Houston die einzelnen Details registriert, geht nur aus ganz kleinen Äußerungen hervor. Da wurde gesagt, Dave, wir haben eben eine Information über euren Radstand, stehen eure Vorderräder wirklich senkrecht in der Fahrspur? Und er sagt, Dave, also okay, ich werde mal nachsehen und ist zur Not korrigieren. Es wird also auf kleinste Details automatisch geachtet. Das heißt, jedes einzelne Element des Fahrzeuges wird in Houston kontrolliert und registriert.
Sie sind am Hang des Ellenbogenkraters inzwischen angekommen, an einem Hang von etwa 10 Grad Steigung, also einer sehr sanften Steigung. Das Mondauto kann ja gegebenenfalls bis zu 25 Grad Aufwärtssteigung bewältigen. Und hier irgendwo werden sie in kürzerer Zeit anhalten.
Ja, ich glaube, dann melden wir uns wieder, und zwar dann, wenn wir erste Bilder von diesem Rastpunkt, der ersten Station auf diesem Ausflug haben.
Uhr.
Sehr guten Bildbericht von der Station, die Astronauten nun erreicht haben. Das Mondauto steht still seit einiger Zeit. Die Kamera zeigte uns die Gegend am Ellenbogenkrater und die Hadley-Rille.
Interessant war, dass man ganz spezielle Mineralien fand, Aluvit-Kristalle von einigen Zentimeter Größe, die von den Astronauten sofort in kleine Päckchen getan worden, für die Dokumentation sehr sorgfältig beschrieben worden sind. Eine Vielfalt an Mineralien liegt dort herum. Glaskörper, die an Regentropfen erinnern. Eine Vielfalt an Materialien, so wie man es eigentlich postuliert hat vor diesem Flug schon, finden die Astronauten, und im Augenblick hagelt es förmlich geologische Beschreibungen.
Aber hier sieht man die Hadley-Rille sehr schön.
Man sieht jetzt genau das, was Scott vorhin geschildert hat, dass die Rille an sich, dieser Canyon an sich, verhältnismäßig glatt ist, dass aber an seinen Rändern aufgehäuft Schuttmaterial liegt und dass sonst eigentlich alles verhältnismäßig sanft und glatt und rund aussieht im Verhältnis zu den Erwartungen, die man da hatte.
Ich glaube, man sollte darauf hinweisen, ich meine, es ist oft genug gesagt worden, die Kamera wird jetzt natürlich von Houston bedient, sodass sich die Astronauten um diese Dinge... Zwei Programme nebenher. Die Kamera wird gesteuert. Houston sieht sich das an, was es gerne sehen möchte. Und die Astronauten verrichten dabei ihre Arbeit. So kommt eigentlich jeder zu seinem Recht.
Ungefähr 17 Uhr.
Meine Damen und Herren, dieser Aufenthalt am Ellbogenkrater wurde doch stark abgekürzt. Hatte man von 15 bis 20 Minuten Aufenthalt gesprochen, so wurde schon unmittelbar danach dieser Aufenthalt wieder abgebrochen. Das Fahrzeug setzte sich wieder in Bewegung mit den beiden Astronauten und damit war dann auch das Bild wieder zu Ende, das wir von dieser Gegend an der Hadleyville, an diesem Canyon auf dem Mond hatten. Und das wird nun erst wieder erscheinen, dieses Bild, wenn der nächste Stop, wenn der nächste Halteplatz erreicht ist. Man fährt weiter an diesem Canyon entlang und nähert sich damit dem St. Georgskrater, versucht von ihm wahrscheinlich einen besonders guten Blick zu haben und mit der Kamera.
Nehmen, dass man eigentlich schon steht und auf das Fernsehbild wartet, das in diesem Augenblick auftaucht, und man ist sogar schon dabei, Proben zu sammeln. Das besorgt jetzt in diesem Augenblick Houston. Shepard äußerte sich ja vorhin ein wenig spöttisch, ihm geht es wie den kleinen Jungs im Bonbongeschäft, sie wissen nicht, was sie zuerst nehmen sollen, und es muss wahrscheinlich eine Vielzahl von Gesteinen sein, und wir werden vielleicht gleich einen ganz fantastischen Blick auf oder sogar in den St. George-Krater haben.
Die Gesteinssammlungen und die Bodenproben werden ja zunächst aufgenommen mit Schaufeln. Dann haben sie einen speziellen Rechen, einen gewissermaßen Korbrechen mit dem sie Steine auffegen könnten oder aufharken könnten, sollte man sagen. Aber sie werden ja in Kürze auch einige röhrenförmige Instrumente, man könnte sagen Tuben, in den Boden schlagen und sie dann mit etwas tieferen Bodenproben gefüllt herausziehen.
Für mich ein wenig erstaunlich, die Ruhe im Kontrollcenter in Houston. Die Herren machen einen, ich würde sagen, nicht gerade erregten Eindruck. Es ist wirklich für Sie bisher anscheinend so gut gelaufen.
Immerhin auf dem Fernsehschirm im Kontrollzentrum kann man also hatte man schon einen Astronauten im Bild bei seiner geologischen Arbeit. Man hat die Aufenthalte offenbar alle stark gekürzt, um Zeit einzuholen. Und man wird also rasch arbeiten müssen an Ort und Stelle und sich nicht lange aufhalten können. Das heißt, dass alle diese kleinen Fernsehübertragungen von jedem Stopp nicht besonders lang sein werden. Und wir warten natürlich gespannt darauf, dass das ZDF das nun vorhandene Bild auch übernimmt, damit wir es auch hier in Deutschland sehen können. Immerhin auf dem Kontrollschirm in Houston war es zu sehen. Hier sehen wir wieder das Fernsehbild. Jetzt sind beide Astronauten unterwegs. Im Vordergrund ein Mast, der an dem Mondauto selber angebracht ist. Und beide tasten sich jetzt langsam vor, prüfen mit dem Bein die Tiefe eines kleinen Kraters. Mir scheint, dass der Astronaut rechts ein Instrument, wahrscheinlich eine Schaufel oder etwas Ähnliches in der Hand hat, um damit jetzt Bodenproben aufzunehmen. Auch der andere ist mit etwas beschäftigt.
Ein fantastisch scharfes Bild.
Ein ausgezeichnetes Bild.
Und beide Astronauten sind wirklich sehr intensiv beschäftigt, hier Proben zu entnehmen. Die Kamera versucht, beide näher heranzuholen. Die Gummilinse wird in Tätigkeit gesetzt.
Ach so, man zieht einen Graben. Das ist der kleine Graben, der geschaufelt werden soll, um auch aus der Oberflächenschicht eine Art von Sequenz von Steinen zu entnehmen.
Ja. Es ist wunderbar zu sehen, die Schleifspur. Ich habe ja viele Bilder von Luno Hot sehen können, aber das kann sich an Qualität hier durchaus messen. Es ist vielleicht teilweise sogar noch besser als das, was Luno Hot geboten hat.
Herr Rotzimmer, diese Oberfläche scheint also ziemlich, sagen wir, locker zu sein.
Ja, es ist ein sehr poröses Material und hier hat man so etwas aufgestellt.
Ein Gnomon.
Ein Gnomon, ja.
Ja, also ein Orientierungsgerät, um jeweils zu wissen, wo genau oben und unten ist, sozusagen.
Ich nehme an, dieser Gnomon bezieht sich auf jenen großen Brocken, den man fotografiert will, um dessen Lage mit dem Schatten genau festzulegen, denn der ragt ja doch ein wenig isoliert in die Landschaft. Und wir sehen auch, dass er mit einem großen Instrument herangeht, Staub wirbelt, auch wenn er mit dem Fuß sich nähert.